es gibt viele positive Beispiele, wo Eltern auch sehr unterstützend sind, wo auch SchulsozialarbeiterInnen sehr unterstützend waren und das in der Schule so ein bisschen das Coming-out unterstützt haben und auch sensibilisiert haben oder sich informiert haben und da auch nochmal eine Lanze gebrochen haben für die jeweilige Person. Und die Eltern, die sich zum Beispiel eine Hormonbehandlung, wenn die gewünscht ist, auch nicht in den Weg stellen, die zwar alle erstmal sich ein bisschen dran gewöhnen müssen, auch die Umstellung und das Üben des neuen Namens und des Pronomens, aber das auch gut hinkriegen oder sich dann auch mal entschuldigen, wenn sie es nicht geschafft haben.
Das ist ein Lernprozess, ja.
Genau, aber auch in einem direkten Austausch mit ihren Jugendlichen sind.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Hay Bale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Manuela vom Verein Rosalinde Leipzig e.V. Manuela koordiniert und gestaltet dort das Projekt Queer durch Sachsen als mobile Beratung für Menschen um Leipzig, in Nord- und Mittelsachsen. Mit Manuela spreche ich über Hürden, welche Menschen auf dem Land für ein selbstbestimmtes Leben nehmen müssen, über unterstützende Elternteile von Jugendlichen, die ein Coming-out als trans haben und wie Manuela und der Verein wichtige Vernetzungsarbeit vor Ort leisten. Hallo Manuela.
Hallo.
Ich bin heute in Leipzig bei dem Verein Rosalinde e.V. Die erste Frage, die mir dabei tatsächlich in den Kopf gekommen ist, warum heißt euer Verein Rosalinde e.V.?
Ich musste das tatsächlich nochmal nachfragen, auch genau, weil ich gar nicht so lange dabei bin, wie es den Verein schon gibt und ich gar keinen Kontakt mehr habe zu den Leuten, die das damals aufgebaut und ins Leben gerufen haben und tatsächlich auch den Verein dann gegründet haben. Wir haben aber einen Kollege von mir, der ist schon sehr lange dabei, auch damals schon als ehrenamtliche Person. Und den habe ich nochmal gefragt, ob, weil wir sitzen zum Beispiel hier in Leipzig am Lindenauer Markt. Wir sind jetzt wieder ganz frisch hierher gezogen im letzten Herbst. Und ganz zu Beginn war die Rosalinde aber auch mal am Lindenauer Markt. Und ich dachte jetzt so, vielleicht hat es damit zu tun, dass das örtlich gebunden war. Und das Rosa bezog sich einfach auf, ich glaube tatsächlich so eine Analogie zu Rosa Winkel oder zumindest zu queeren oder LGBTIQ-Themen. Und dann hat mein Kollege aber noch gesagt, es ist unklar, es kann sein, dass es sich um den Lindenauer Markt dreht. Es kann aber auch sein, dass es irgendwie von Leipzig abgewandelt wurde, weil Leipzig hieß, glaube ich, früher Lips. Und Lips ist das slawische Wort für Linde.
Aha.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also dann quasi eine Verknüpfung von einem rosa Verein in Leipzig sozusagen.
Und seit wann gibt es euch als Verein?
1980.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke.
Ja, noch zu DDR-Zeiten dann.
Ja, genau.
Krass. Das ist ja auch nicht so gang und gäbe gewesen, dass sich ja queere Menschen in Selbstorganisationen in der DDR zusammengefunden haben.
Genau, das war auch, glaube ich, nicht immer so einfach. Und natürlich kann man das, was damals gelaufen ist, noch nicht mit dem vergleichen, was das jetzt ist. Jetzt würde ich sagen, hat sich das viel mehr institutionalisiert. Und damals ging es schon eigentlich aus der Community hervor, die sich zusammengeschlossen haben, um Veranstaltungen zu machen, um sich aber überhaupt auch erstmal zu treffen zu können, Räume zu schaffen.
So. Cool. Also ich weiß ja, dass sich in Ost-Berlin die HIB auch formiert hat und da auch mal ordentlich Aufruhr machen wollte. Genau, das waren so, glaube ich, so die ersten Anfänge in den späten Ausläufern der DDR, dass sich da Menschen zusammen organisiert haben. Du koordinierst das Projekt Queer durch Sachsen.
Richtig.
Eine Verständnisfrage. Da ist ein E in Klammern. Sagt ihr quer durch Sachsen oder queer durch Sachsen?
Ich sag queer durch Sachsen, aber das sollte ein kleiner Wortwitz sein.
Ja.
Das ist natürlich jetzt nicht so spektakulär, aber das E steht in Klammern, weil es sich ja auch um eine mobile Beratung im ländlichen Raum handelt. Also ich könnte auch quasi sagen, ich mache Beratung für LGBTIQ-Personen quer durch Sachsen, also durch Sachsen hin und her. Und weil ich aber auch auf dieses LSBTIQ, also die Abkürzung für lesbisch, schwul, bi, sexuell, trans, Intergeschlechtlichkeit, queer oder aromantisch asexuelle Person. Das ist immer sehr lang und das kennen viele Leute auch nicht. Und queer ist auch nicht überall ein bekanntes Wort, aber es macht es trotzdem ein bisschen kürzer. Und damit konnte ich dann, fand ich irgendwie das ganz, eine ganz passende Sache als Projekttitel. Würde ich, und es heißt auch noch als Untertitel mobile Beratung im ländlichen Raum, falls Personen das nicht verstehen oder so.
Ich finde es einen großartigen Wortwitz, muss ich sagen. Ich fand es ganz super, das zu lesen. Seit wann gibt es das Projekt?
Seit Ende 2016, also etwas über 3 Jahre.
Und du machst das auch seitdem?
Genau, ich bin dafür eingestellt worden, um das aufzubauen, zu koordinieren, die Öffentlichkeitsarbeit zu machen und die eigentliche Beratungsarbeit.
Cool. Wie kam es denn zu dem Projekt? Also den Verein hast du gesagt, den gibt es seit 1980, das Projekt gibt es jetzt seit 3 Jahren. Und du warst von Anfang an da quasi mit beteiligt, das Projekt mit aufzubauen. Wie kam es dazu? Was war so der Moment, wo du sagen würdest, oh, das möchte ich jetzt gerne machen, dieses Projekt Queer durch Sachsen?
Also der Verein hat sich über viele, viele Jahre sehr unterschiedlich entwickelt und es gibt, glaube ich, auch erst die ersten Festangestellten oder ersten Personen, die als hauptamtliche Personen hier gearbeitet haben, sind, glaube ich, erst seit ein bisschen unter 10 Jahren. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber eigentlich im Verhältnis zum Verein noch nicht so lange. Und dann war es erst eine Person und 3-4 Jahre später kam erst eine zweite Person. Mittlerweile sind wir 8 Mitarbeitende beschäftigt in unterschiedlichen Projekten. Also insgesamt machen wir queere Bildung, Begegnung und Beratung. Das heißt, es gibt ein Bildungsprojekt bei uns im Verein, das nennt sich Liebe bekennt Farbe. Da gehen queere junge Leute, Jugendliche, also Peers an Schulen und machen da Workshops zur Sensibilisierung und Antidiskriminierung von Themen zu sexueller Orientierung, geschlechtlicher Identität, queerer Lebensweise. Darüber hinaus gibt es seit letztem Jahr dazu auch noch die Bildungsarbeit. Das heißt, eine Kollegin macht jetzt explizit Fortbildungsformate für Fachkräfte und MultiplikatorInnen. Dann gibt es das Queer Refugees Network, wo sich um die speziellen Belange von queeren Geflüchteten in Leipzig, aber auch im ländlichen Raum kümmern. Und es gibt, und das ist die älteste Stelle eigentlich im Verein, die psychosoziale Beratung hier in Leipzig. Mhm. Und das läuft schon sehr lange. Und da kamen immer wieder auch mal Personen aus dem ländlichen Raum nach Leipzig gefahren. Aber irgendwie war auch nie so ganz klar, was ist eigentlich mit Leuten, die nicht in Leipzig wohnen und vielleicht auch in irgendeiner Form mobilitätseingeschränkt sind. Und also es gab diese These, dass nicht alle Leute nach Leipzig kommen, aus unterschiedlichen Gründen. Und es gab dann eine Strukturanalyse, die von der Landesdirektion Leipzig in Auftrag gegeben wurde, um mal zu eruieren, wie sind eigentlich die queeren Strukturen in Sachsen außerhalb von den 3 größeren Städten Chemnitz, Leipzig und Dresden. Ja. Da gibt es überall queere Vereine, mit denen wir auch sehr eng kooperieren. Mhm. Also in Dresden ist es der Gerede e.V. und in Chemnitz ist es Different People e.V. Und diese Strukturanalyse sollte dazu dienen, einmal Diskriminierung abzubauen und zu sensibilisieren für die Themen sexueller, geschlechtlicher Vielfalt, um einen Landesaktionsplan für geschlechtliche Selbstbestimmung zu entwickeln. Und in dieser Strukturanalyse kam eben genau das heraus, was auch vorher schon vermutet wurde, nämlich es gibt eigentlich relativ wenig Strukturen und Anlaufstellen und Angebote für queere Menschen. Es gibt aber durchaus queere Menschen, die im ländlichen Raum leben und die aber keine Anlaufpunkte so haben oder infrastrukturell nicht nach Leipzig kommen oder nach Dresden oder nach Chemnitz. Genau. Und daraufhin, weil das bestätigt wurde, gab es dann eben Förderanträge für diese Stellen. Und sowohl der Gerede e.V. in Dresden als auch Different People in Chemnitz haben auch so eine mobile Umlandberatungsstelle. Das heißt,
habt ihr das aufgeteilt?
Teilen uns Sachsen quasi auf. Also ich bin zuständig für den Landkreis Leipzig, Nord- und Mittelsachsen. Genau, und Different People ist zuständig für den Bereich Westsachsen und Gerede für den Raum Ostsachsen.
hast du das Gefühl, deine Arbeit hat sich verändert in den letzten Jahren? Du hast gesagt, das Projekt gibt es jetzt ungefähr 3 Jahren. In den letzten 3 Jahren ist das politische Klima in Deutschland merklich nach rechts gerückt. Hast du das Gefühl, das schlägt sich auch bei euch in der Arbeit nieder? Merkst du da Unterschiede?
Also man merkt es vor allem daran, wenn es Wahlen gibt oder die AfD mehr Sitze hat in entscheidungsbefugten Bereichen, dann bangen viele Projekte, nicht nur wir, sondern auch viele andere alternative Projekte, kulturschaffende Projekte, aber auch linke Projekte um ihre Fördermittel. Das ist so ganz zentral, das merkt man auf jeden Fall in den letzten Jahren. Und es gab ja auch schon Kürzungen. Ansonsten muss ich sagen, ist es vielleicht noch ein bisschen zu kurz für mich zu sagen, innerhalb von den 3 Jahren hat sich so super viel verändert. Es hat sich vieles innerhalb meines Projektes geändert, da kann ich noch so Aussagen zu treffen. Aber alles, was jetzt gerade so das politische Klima angeht, das habe ich auf dem Schirm, das nehme ich auch wahr. Und ich hatte aber bisher noch keine konkreten Nachteile davon oder übergriffige Situationen oder so.
Ich habe mich gefragt, wie läuft das ab? Wenn ich eine queere Person auf dem Land bin und ich merke, ihr macht dieses Beratungsangebot, und das ist ja sehr umfassend auch so an Themen, die ihr gerne abdeckt, habe ich mich gefragt, ich trete dann mit euch in Kontakt und kommen dann Personen aus dem Verein oder gibt es einen Schwarm an Ehrenamtlichen, die von Leipzig aus quasi ausschwärmen oder gibt es Personen vor Ort, an die sich die Menschen dann wenden können? Wie läuft das von der Logistik her?
Ganz anders. Also, ach so. Erst ein Teil war auf jeden Fall korrekt. Du musst dich erstmal mit mir in Verbindung setzen oder mit dem Verein in Verbindung setzen. Das setzt aber natürlich voraus, dass du weißt, dass es das Projekt überhaupt gibt.
Das heißt, alle Anfragen kommen erstmal bei dir an.
Die kommen bei mir an oder die kommen beim Rosalinde e.V. an. Manchmal gibt es auch Beratungsanfragen über das Kontaktformular. Dann fragen Leute nach Beratung und dann wird anhand, wo sie herkommen, geguckt, wenn die Personen nicht aus Leipzig kommen, kommen die Anfragen an mich. Aber viele Leute schreiben mich auch direkt an. Aber trotzdem müssen sie das erstmal wissen. Das heißt, Personen, die nicht danach suchen im Internet oder online oder nicht zufällig einen Flyer in die Hand gedrückt bekommen haben oder nicht zufällig weitervermittelt wurden, für die ist das schwer zu wissen. Das ist immer noch eine Herausforderung, die sich mir auch stellt, alle gleichermaßen zu erreichen, also Erreichbarkeit insgesamt. Aber im Grunde ist es so, Personen nehmen Kontakt mit mir auf, entweder telefonisch oder per E-Mail. Und dann eruiere ich, wo sie herkommen, wo sie gerne eine Beratung haben würden. Also das heißt, es gibt Personen, die zum Beispiel aus Grimma kommen. Und dann sage ich, okay, ich würde einen Raum akquirieren, wir könnten uns in Grimma treffen. Dann kann das gut sein, es kann aber auch sein, dass Leute dann sagen, ich möchte es aber nicht, ich möchte es zwar nah haben, aber ich will nicht dafür extra nach Leipzig fahren müssen, aber ich möchte es auch nicht direkt in Grimma haben, weil da sehen mich Leute oder so. Das ist jetzt noch nicht so oft vorgekommen, aber das, ich glaube, dass das schon auch passieren kann. Auf jeden Fall vereinbare ich mit den Personen, wo sie gerne, in welchem Umfeld sie gerne beraten werden wollen, dann frage ich auch, wann welche Zeiten gut passen, beziehungsweise welche Zeiten nicht so gut passen. Also manchmal sind Leute ja berufstätig oder haben lange Schule oder haben Betreuungsaufgaben zu verrichten etc. Dann nehme ich das mit und dann frage ich Räume an von kooperierenden Institutionen oder also das sind manchmal Familienberatungsstellen, bei denen ich dann einen Raum nutzen darf oder manchmal sitze ich auch im Landratsamt über die gleichstellungsbeauftragten Personen. Also das sind sehr unterschiedliche Räume. Und dann würde ich quasi dich wieder zurück anrufen und sagen, der und der Termin würde da gehen. Passt das auch bei dir? Also es ist eigentlich ein relativ großer Orga-Aufwand, bis wir überhaupt zum eigentlichen Termin kommen. Du fragst mich an, ich frage einen Raum an. Im günstigsten Fall wird der bestätigt, dann kann ich dir ein Ja geben. Oder wenn der Raum nicht bestätigt wird, dann muss ich nochmal auf die Suche gehen nach einem anderen Raum. Oder der Raum geht aber nur zu einem anderen Termin, wo du vielleicht nicht kannst oder wo du vielleicht flexibel nochmal gucken musst. Und es gibt schon sehr viele Prozesse vorher, bevor wir uns überhaupt erstmal kennenlernen.
Okay, verstehe. Aber hast du da ein festes Netzwerk an AkteurInnen, mit denen du zusammenarbeiten kannst? Oder ist das jedes Mal so, hallo, ich bin Manuela, das ist mein Projekt, das möchte ich gerne machen? Oder gibt es schon konkrete AkteurInnen, auf die du dich quasi verlassen kannst dabei?
Es gibt auf jeden Fall mittlerweile schon konkrete AkteurInnen, auf die ich mich verlassen kann und auf die ich mich auch gerne verlasse, weil ich dann ja auch eine, das ist ja für mich auch ein anderes Arbeiten, wenn ich schon mal weiß, in welchem Raum ich da sein werde, den ich dann vielleicht auch schon kenne, wo ich weiß, die Vereinbarungen oder die Terminabsprachen, die sind schnell und einfach und ich habe eine konkrete Ansprechperson. Aber es gibt natürlich auch Orte in meinem Einzugsgebiet, wo ich einfach auch noch gar nicht war und da müsste ich dann neue Räume erschließen. Okay. Ich habe jetzt, es ist eine große Neuerung und für mich so ein bisschen was Bahnbrechendes. Ich habe jetzt ab März einen Raum angemietet in einem kleineren Ort im Landkreis Mittelsachsen, wo ich quasi einen Raum für einen Tag in der Woche komplett gemietet habe.
Ah, cool.
Das heißt, das entlastet mich total in der Terminvereinbarung, weil der steht mir zur Verfügung und ich kann direkt Termine vergeben. Und das hat sich daraus kristallisiert, dass es in der Region sehr viele Anfragen gab. Mhm. Und ich da jetzt schon damit anfange, dass ich da 5 bis 6 Beratungs- oder ratsuchende Personen einfach schon habe, wo ich weiß, die würden da hinkommen.
Ja. Hast du Fallzahlen? Also wie viele Beratungen du pro Jahr durchführst, face-to-face?
Face-to-face, du meinst Einzelpersonen oder die Anzahl der Beratungen?
Einzelpersonen in Beratung, genau.
Einzelpersonen sind, weiß ich nicht, vielleicht so 30. Mhm. Das ist jetzt gerade schwer zu sagen. Ich hatte jetzt so gedacht, wie viele Beratungen habe ich insgesamt pro Jahr? Das sind, würde ich sagen, so zwischen 200 und 300. Das sind aber mehrfach. Also das sind weniger Personen, die aber manchmal mehrmals kommen, aber auch manchmal nur Einzelkontakte, die ich nur einmal getroffen habe. Da ging es dann vielleicht um eine konkrete Informationsweitergabe und dann verabschieden wir uns wieder.
Mhm. In welchem Größenverhältnis bewegen sich so die Orte, was EinwohnerInnen angeht? Was ist so der kleinste Ort, aus dem dich eine Person mal kontaktiert hat?
Ich glaube, der kleinste Ort ist vielleicht so 4.000, 5.000 EinwohnerInnen und so der größte Ort war vielleicht 30.000. Eine Schwierigkeit ist tatsächlich aber auch, dass ich mich immer noch frage, wie schaffe ich vielleicht einen Zugang zu Personen, die nicht so internetaffin sind, weil sie zum Beispiel einfach schon ein bisschen älter sind und einfach keinen Zugang haben und nicht viel im Internet rumhängen oder so. Und die aber auch nicht institutionell angebunden sind, um da mal einen Flyer mitzunehmen oder um da vielleicht nochmal zu fragen, kennen Sie denn eigentlich Beratungsstellen, die sich mit anderen Themen beschäftigen?
Ja.
Das ist wirklich schwer. Also.
Und auf der Internetseite steht auch, mögliche Beratungsthemen können sein Coming Out, körperliche und geschlechtliche Vielfalt, Beziehungen, Familie, Kinderwunsch, Elternschaft, Erziehungsfragen, Kriseninterventionen, Diskriminierungs- und oder Gewalterfahrung, Einsamkeit und Anschlusssuche, medizinische Diagnosemaßnahmen, Personen- und Namensstandänderungen. Namens- und Personenstandänderungen. Von diesen ganzen Themen, die du abdeckst, was ist das Thema, wo du sagen würdest, das wird am meisten bei dir angefragt, dass da Leute sich Beratung wünschen?
Also die meisten Personen möchten Dinge wissen zu Transgeschlechtlichkeit.
Mhm. Ist das, weil sie gerade ein eigenes Coming-out in Transgeschlechtlichkeit haben oder weil sie Informationen sich zu dem Thema wünschen? Oder?
Genau, das ist beides. Also es ist sehr unterschiedlich. Am Anfang, es gibt halt die Situation, dass Personen kommen, die schon für sich, die ein inneres Coming-out hatten, die aber auch schon ein äußeres Coming-out hatten und die jetzt den Weg der Transition gehen wollen und dann bestimmte Fragen haben zu den Abläufen und der Reihenfolge der nächsten Schritte und das gerne auch in Begleitung machen würden. Und dann gibt es aber auch relativ viele Vorkommnisse, dass Elternteile mit ihren jugendlichen Kindern zu mir kommen, weil die jugendliche Person sich quasi im Elternhaus geoutet hat. Mhm. Meistens erstmal bei dem weiblichen Elternteil. Und dann geht es so überhaupt erstmal darum, wie geht es jetzt weiter? Also das Elternteil ist dann oft erstmal besorgt oder hat zum ersten Mal überhaupt Berührung zu dem Thema und hat ganz viele konkrete Fragen.
Mhm. Heißt es also eher die Eltern fragen, also die Elternteile fragen dich an oder die Menschen, die gerade selber das Coming-out durchmachen, fragen dich eher an?
In dem Fall würde ich sagen, sind es sogar erstmal die Eltern, die kommen und dann genau, ist so das Erste. Dann treffe ich die Person, um die es geht, aber auch das Elternteil treffe ich zusammen. Und dann stelle ich erstmal meine Arbeit vor und dann kristallisiert sich sehr schnell heraus, oh Wunder, dass es eigentlich da zwei unterschiedliche Aufträge auch gibt oder zwei unterschiedliche Beratungsanfragen. Also die Eltern brauchen was ganz Eigenes. Denen geht es darum, erstmal sich die Sorge zu nehmen und auch erstmal zu erklären, dass da nichts Ungewöhnliches ist mit ihrem Kind und wie sie es möglichst gut unterstützen können und was auch wichtig ist, was vielleicht nicht hilfreich ist oder was sich ihre Kinder dann auch einfach wünschen. Und die Jugendlichen haben ganz viele konkrete Fragen auch. Die wissen in der Regel schon sehr viel und sehr gut Bescheid, was sie eigentlich wollen, wo es hingehen soll, welche Wege und Möglichkeiten es gibt. Die fragen eigentlich ganz oft nur noch, wie komme ich jetzt an die Hormone? Und dann auf der anderen Seite hören das dann die Eltern, kriegen große Augen. Und dann geht es auch ein bisschen um eine Vermittlungsarbeit. Ich mache das im Erstgespräch, mache ich das zusammen und dann biete ich zwei getrennte Beratungssituationen an. Und begleite halt die jugendliche Person in den Wünschen und Bedürfnissen, die sie hat. Ganz oft geht es dann auch darum, einen Austausch zu anderen Personen, die in einer ähnlichen Situation sind, in einer ähnlichen Altersgruppe sind, hinzukriegen. Vielleicht auch die Begleitung, okay, ich habe mich jetzt meiner Mutter gegenüber geoutet, das mit meinem Vater steht noch aus. Oft ist auch das Coming Out im Elternhaus, wird oft als das Schwierigste bezeichnet, eben weil so viele Abhängigkeitsverhältnisse da noch bestehen. Man kann nicht einfach ausziehen, man wohnt da noch, weil man minderjährig ist, man ist finanziell noch abhängig, man hat auch Angst vor einem sozialen Ausschluss, dass man rausgeschmissen wird, nicht mehr geliebt wird. Das irgendwie vielleicht auch gut vorzubereiten und vielleicht auch zu begleiten oder auch mit den Eltern gemeinsam auch nochmal zu sprechen und in der Schule dasselbe, also dass viele Jugendliche sind noch nicht im Schulalltag geoutet, vielleicht so ein paar im Freundinnenkreis wissen dann Bescheid, manchmal auch eine Schulsozialarbeiterin und das Coming Out, wenn das gewünscht ist an der Schule, dann auch damit vorzubereiten.
Und dein Anspruch ist es ja auch, diese Menschen möglichst lokal und sozial auch anzubinden, da wo sie leben. Warum sagst du solchen Menschen nicht einfach, zieh nach Leipzig oder zieh nach Dresden oder zieh in eine große Stadt?
Ich glaube, das würde denen nicht helfen, wenn ich ihnen sowas Unrealistisches sage. Also wenn die Jugendlichen, mit denen ich arbeite, vor mir sitzen und ich sage denen, ja, okay, du bist jetzt 13, du hast einen hohen Leidensdruck, aber warte mal, wenn du 18 bist, kannst du ja in die Großstadt ziehen, dann würde ich denen, glaube ich, ja gerade gar nicht helfen. Finde ich auch meinen Arbeitsauftrag ein bisschen verfehlt dann. Ich glaube, man muss die Personen halt so sehen in ihrer individuellen Lebenssituation, wie sie so vor mir sitzen. Und wenn sie vor mir sitzen und in der ländlichen Region leben und auch das noch nicht absehbar ist, dass in naher Zukunft ein Umzug vonstatten gehen kann, dann muss ich halt gucken, was ist möglich im sozialen Nahraum und im direkten Lebensumfeld, wie kann ich da unterstützend helfen oder und dann geht es vielleicht auch darum, gemeinsam mal zu gucken, was gibt es eigentlich da, wo du lebst und vielleicht hast du ja auch Lust, da selber was zu initiieren, zum Beispiel dich mit anderen Personen zu treffen, um euch auszutauschen und darum, da geht es ja auch gar nicht darum, dass da eine große Bildungsarbeit dann stattfinden soll, sondern einfach gemeinsame Freizeitaktivitäten. Oder eben auch an Jugendzentrum anbinden, was vor Ort irgendwie ist.
Und ihr schreibt ja auch auf der Website, dass Menschen auf dem Land meist höhere soziale, rechtliche und medizinische Hürden überwinden müssen, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Hast du da Beispiele für? Was begegnet dir da so in deiner Arbeit?
Also mit rechtlichen und medizinischen Hürden sind ganz klar so Regularien gemeint wie das TSG, also das Transsexuellengesetz, was ja vorschreibt, welche Schritte Leute gehen müssen, um eine medizinische Versorgung, eine selbstbestimmte medizinische Versorgung zu erhalten. Und auch, es ist ja vorgeschrieben noch, du kannst ja nicht einfach deinen Vornamen ändern, wenn du das in deinen Papieren, also das kannst du schon machen, aber wenn du das rechtlich in deinen Unterlagen haben willst, dann musst du ja beim Amtsgericht einen Antrag stellen, Das ist mit sehr vielen juristischen Hürden verbunden, weil du nämlich dafür zwei Gutachten brauchst. Also das ist auch ein Prozess, der sich über ein paar Jahre so hinstreckt. Mhm. Das ist damit einfach gemeint.
Kann ich kurz nachfragen? Mhm. Genau, das ist ja wahrscheinlich auf dem Land dann auch schwieriger ist, irgendwie PsychologInnen zu finden, die cool sind, mit denen ich das auch besprechen kann, die mir auch entsprechende Gutachten dann wahrscheinlich erstellen, oder?
Ja,
da ist ja wahrscheinlich die Dichte in so Leipzig, Dresden, Chemnitz bei weitem höher.
Auch nicht so riesig, aber das stimmt. Also in den größeren Städten findet man auf jeden Fall mehr Personen, die so queer-friendly sind oder akzeptieren oder auch eine Expertise haben auf dem Gebiet. Also vor allem, was Psychotherapie angeht, aber auch, wo gehen Leute hin und fragen nach Hormonen. Also da verweise ich alle Leute, die mich das fragen, nach Leipzig, gerade zu Dr. Sajkowski. Mhm. Weil ich genau weiß, dass der hat da Expertise zu und der macht das seit Jahren und da sind die erstmal ganz gut aufgehoben und da gibt es leider keine vergleichbaren Strukturen im ländlichen Raum.
Mhm. Kennst du den persönlich?
Ja, ich kenne den, aber also ich arbeite jetzt nicht die ganze Zeit mit dem zusammen, aber der kennt die Rosalinde gut und verweist auch an uns und ich kenne den auch, ja.
Cool.
Aber der geht dieses Jahr oder nächstes Jahr, wird er leider pensioniert. Und wir wissen noch nicht genau, wer eine nachfolgende Person ist und wie dann die Zusammenarbeit wird.
Verstehe.
Und noch zu den sozialen Hürden, das sind zum Beispiel so Sachen wie, dass man einfach nicht akzeptiert wird in dem, wie man ist, sondern dass man gemisgendert wird. Das heißt, dass Personen wissentlich nicht den gewünschten Vornamen und das Pronomen nutzen. Das ist oft eine total schwierige Erfahrung für die Jugendlichen.
Ja.
Und das gilt im direkten Lebensumfeld Familie, aber auch im schulischen Kontext. Mhm. Also es gibt oft auch Hürden, weil Schulleitung oder Lehrkräfte sich weigern und sich dem widersetzen, aber eigentlich gar nicht so genau wissen, warum sie das jetzt machen.
Ja.
Also es gibt nämlich kein rechtliches Verbot, das nicht machen zu können. Und jede Person, die einen Spitznamen hat, da wird nicht hinterfragt, ob ich jetzt diesen Namen nutzen darf oder nicht. Und bei Personen, denen es wirklich auch wichtig ist, wird das auf einmal dann anders behandelt.
Mhm.
Und es steht dem nichts im Wege, auch einfach das andere Pronomen zu nutzen und einen anderen Namen. Die Leute wissen ja, wer das ist.
Mhm. Gab es aber auch mal einen Fall, wo du sagen würdest, ah cool, das ist alles tatsächlich ziemlich smooth verlaufen und da waren coole Leute vor Ort, die haben da cool drauf reagiert und haben sich auf die Veränderung eingestellt, die mit so einem Coming-out in einem sozialen Umfeld passieren. Hast du ein positives Beispiel?
Ja, es gibt schon Positivbeispiele. Ich habe sowieso den Eindruck, dass die Elternteile, die sich an uns wenden, zum Beispiel auch sehr engagierte Elternteile sind. Also es gibt viele positive Beispiele, wo Eltern auch sehr unterstützend sind, wo auch SchulsozialarbeiterInnen sehr unterstützend waren und das in der Schule so ein bisschen das Coming-out unterstützt haben und auch sensibilisiert haben oder sich informiert haben und da auch nochmal eine Lanze gebrochen haben für die jeweilige Person. Und die Eltern, die sich zum Beispiel einer Hormonbehandlung, wenn die gewünscht ist, auch nicht in den Weg stellen, die zwar alle erstmal sich ein bisschen dran gewöhnen müssen, auch die Umstellung und das Üben des neuen Namens und des Pronomens, aber das auch gut hinkriegen oder sich dann auch mal entschuldigen, wenn sie es nicht geschafft haben.
Das ist ein Lernprozess, ja.
Genau, aber auch in einem direkten Austausch mit ihren Jugendlichen sind, weil oft kommen Eltern zu mir und sagen, ja, aber das geht doch nicht oder das fällt mir so schwer oder. Mhm. Und dann frage ich immer die jugendliche Person, wie ist das denn für dich, wenn du das hörst? Dann sitzen die Eltern dabei und auf einmal merken die, oh, ja, ich mache das jetzt eigentlich, wenn ich mal mein Kind fragen würde, wie sich das für sie anfühlt oder ihn anfühlt, dann würde ich halt rausfinden, dass das irgendwie eine schwierige Situation ist. Mhm. Also wenn ich mich mehr an der Person orientiere, dann kriege ich das auch schneller hin, da den richtigen Namen, das richtige Pronomen zu nutzen und mich auch so ein bisschen versuchen, da einzufühlen, empathisch einzufühlen, wie die Lebensrealität gerade ist.
Jetzt hast du viel von Jugendlichen und jungen Menschen gesprochen. Würdest du sagen, das ist so der Hauptteil deiner Beratungsarbeit, junge Menschen und Jugendliche? Oder würdest du sagen, es gibt auch eine hohe Zahl von Menschen, 40 plus, 50 plus, die sich an dich wenden?
Also eine hohe Anzahl würde ich jetzt nicht sagen, weil wie gesagt, das sind aber auch nur die Personen, die überhaupt mit mir Kontakt haben. Es gibt mit Sicherheit mehr Personen, aber es gibt schon auch Leute, mit denen ich Kontakt habe, die 40 plus sind. Aber der Großteil sind gerade Jugendliche und junge Menschen oder junge Erwachsene. Und die Personen, die 40 plus sind, da ist es unterschiedlich. Also da gibt es Personen, zum Beispiel an eine Person, an die ich gerade denke, für die ist das eigentlich schon relativ lange auch klar, hat relativ lange mit dem inneren Coming Out, war erstmal so zufrieden, hat sich dann im Elternhaus geoutet und macht so ganz langsam Schritt für Schritt so die Transitionsschritte. Mhm. Das begleite ich eigentlich schon seit über 2 Jahren. Mhm. Und das ist aber auch so gewünscht, dass das erstmal so langsam geht. Und dann gibt es auch Personen, die einfach schon seit 20 Jahren sagen, dass sie transsexuell sind und eigentlich noch nie mit jemandem darüber gesprochen haben. Mhm. Die dann auch so weit weg wohnen von Leipzig, dass es eine totale Hürde darstellt, mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Leipzig zu kommen, weil aus Angst vor Diskriminierung auf der Fahrt hierher, die aber auch selber kein Auto haben, die sich auch nur schwer an andere Leute wenden können, weil sie eben schon so viel negative Erfahrungen gemacht haben, die auch keine anderen Transpersonen kennen, um sich mal auszutauschen und zu vernetzen. Mhm. Das ist auf jeden Fall schwierig. Dann gibt es aber auch ältere Personen, die die das ganz frisch für sich haben, die zum Teil Familienväter sind, lange verheiratet, schon relativ große Kinder haben und jetzt merken, ich bin eigentlich eine Transfrau oder ich bin eine Frau und jetzt fragen, wie das jetzt so vonstatten geht. Mhm. Also das ist schon auch sehr unterschiedlich. Mhm.
Jetzt machst du dieses Beratungsangebot. Wir haben gerade schon über die Hürden gesprochen, die es noch vor Ort gibt auf dem Land. Wir haben gesagt, so soziale, medizinische, rechtliche Hürden sind auf dem Land meistens noch größer. Abgesehen von den Beratungen, die du machst, bleiben ja meiner Logik nach diese Hürden weiterhin bestehen. Was glaubst du, kann gemacht werden, um diese Hürden abzubauen? Und hast du das Gefühl, da ist gerade was im Gang, da ist gerade was im Wandel?
Also es gibt sehr viel Engagement im Hinblick auf so medizinische Versorgung oder Gesundheitsversorgung von queeren Personen. Da gibt es Bundesverbände, die sich da sehr stark für einsetzen. Es gibt Interessenvertretungen, die sich sehr stark dafür einsetzen, auch die immer wieder Kritik am transsexuellen Gesetz üben, was einfach super veraltet ist.
Total.
Und eigentlich wäre es am besten, das mal zu kippen. Dann aber auch hat jetzt der Bundesverband Trans zum Beispiel eine Broschüre rausgegeben, wo nochmal feinschrittiger erklärt ist, wie man Anträge auf geschlechtsveränderte Operationen oder geschlechtsangleichende Operationen stellt, damit Leute einfach ein bisschen handlungsmächtiger werden und auch eine gute und auch immer nachfragen können. Also da passiert, glaube ich, ganz viel. Es gibt dann auch kritische MedizinerInnen, die sich da auch mit beschäftigen und dann auch versuchen, ihr Angebot dementsprechend auszurichten. Mhm. Ich glaube, dass das in den nächsten Jahren auch mehr kommt, dass das mehr Öffentlichkeit bekommt und mehr Entstigmatisierung oder Entpathologisierung auch. Mhm. Und ich glaube, dass insgesamt es auch eine breitere Öffentlichkeit geben wird, also auch über SchulsozialarbeiterInnen, über Schulen. Medial ist das Thema ja auf jeden Fall in den letzten Jahren auch stärker in den Fokus gerückt.
Ja.
Und davon profitieren auch die ländlichen Regionen. Mhm. Im Prinzip denke ich auch, alles, was es an Öffentlichkeit gibt, ist auch erstmal wichtig und gut. Und trotzdem glaube ich, bis es zu so einer grundsätzlichen Veränderung im Denken der Personen, aller Personen kommt, ob jetzt Fachkräfte, MultiplikatorInnen oder Leute, die auf dem Land leben, in unterschiedlichen Funktionen da sind, braucht es wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Also wahrscheinlich wird es erst von in den größeren Städten da eine größere Präsenz geben und das erst langsam in den ländlichen Strukturen so durchsickern. Mhm. Also ganz oft erlebe ich es auch, dass ich eine ganz krasse Basisarbeit da mache, dass ich überhaupt erstmal anfange, Leuten zu erklären, was geschlechtliche Vielfalt ist und was der Unterschied ist zwischen Sex und Gender oder also, dass es unterschiedliche Geschlechtsidentitäten gibt. Das sind oft, ist es das erste Mal, dass Leute sich überhaupt anfangen, damit auseinanderzusetzen. Und wenn es da, wenn man nicht selber sich so definiert oder nicht selber davon betroffen ist, dann ist es, glaube ich, auch schnell wieder weg, dass sich Leute da weitergehend mit auseinandersetzen. Und was aktuell immer noch passiert, ist so ein bisschen so eine Feuerwehrpolitik. Ich kriege dann Anrufe von SchulsozialarbeiterInnen, die jetzt schnell was machen wollen und eine Unterstützung brauchen, weil jetzt gerade gibt es eine transjugendliche Person in der Schule, die sich gerade geoutet hat. Und jetzt muss man schnell was machen, anstatt auf einen präventiven Ansatz zu setzen. Aber es gibt bei uns im Verein auch das Antidiskriminierungsprojekt. Und es wäre eigentlich gut, wenn alle Schulen selber schon so ein Interesse daran hätten, genauso wie ein Antirassismus-Training da
total
einfach schon so Weichen zu stellen.
Ja.
Und statistisch gesehen ist es auch so, dass es an jeder Schule eigentlich mehrere queere Personen gibt.
Hast du das Gefühl, dass es so einen Sinn von Community oder Communities gibt, die sich auch so über die einzelnen Ortsgrenzen heraus erstrecken? Oder würdest du sagen, das sind vor allen Dingen eher so einzelne Punkte jeweils in den Orten, die dir begegnen?
Es sind oft Einzelpersonen, die mir begegnen, die noch nicht gut vernetzt sind. Also die vielleicht über in bestimmten WhatsApp-Gruppen auch drin sind, mit anderen Personen, mit anderen Peers und Gleichgesinnten, die sie aber vielleicht noch nie getroffen haben, aber wo es einen Austausch gibt. Aber vielleicht gibt es Communities, zu denen ich aber einfach noch keinen Kontakt hatte, ne? Weil nicht alle queeren Leute kenne ich ja in den Landkreisen. Aber ich versuche, das ist eigentlich so mein Ziel, dass ich irgendwann die Beratung überflüssig mache und es überall so Netzwerke gibt, die sich selber gut unterstützen können. Mhm. Also, und da an dem Ort, wo ich jetzt den Beratungsraum habe, da habe ich 5 Jugendliche, die sich alle noch nicht kennen, die aber alle in derselben Altersgruppe sind, die dieselben Themen teilen und sich mit denselben Dingen beschäftigen. Wo ich überlege, ob ich jetzt zum Beispiel eine Jugendgruppe ins Leben rufe oder mal gucke, wie da die Resonanz drauf ist, um die miteinander in Kontakt zu bringen und einen Austausch zu machen, weil bei Jugendlichen ist es auch oft so, dass die noch gar nicht so diese klassischen Beratungsformate kennen und dann auch das auch schwer eine ganze Zeitstunde füllen können mit ihren eigenen Themen. Also da muss ja auch erstmal so ein Bewusstsein entwickelt werden. Und ganz oft geht es ja aber auch darum, einfach mal in einer geschützten Atmosphäre unter Gleichgesinnten irgendwelche Insta-Stories zu verfolgen von irgendwelchen Leuten und man macht irgendwas gemeinsam oder man macht thematisch eine Gruppensitzung und dann kann man vielleicht Diskussionen anregen oder auch nochmal Fragen beantworten. Das ist jetzt eine Idee, die jetzt neu so aufkam. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Schritt ist, also regional Leute miteinander in Kontakt zu bringen, dass die dann halt quasi eine Struktur bilden vor Ort.
Ja. Gibt es eigentlich, abgesehen von Leipzig, Dresden und Chemnitz, Christopher Street Days in Sachsen?
Ja, also es gibt den Christopher Street Day in Pirna. Das ist zwar relativ nah dran an Dresden, aber das ist trotzdem ein eigener. Und dann gibt es, in Kooperation mit der Landesarbeitsgemeinschaft Queeres Netzwerk Sachsen, jedes Jahr ist so ein Schwerpunkt an kultureller, politischer Veranstaltung ist der Eiderhit, der internationale Tag gegen Homo-Trans-Interfeindlichkeit, wo wir immer unterschiedliche Formate bedienen. Also letztes Jahr haben wir so eine ganze Tour gemacht, da waren wir an mehreren Orten verteilt auf ganz Sachsen, wo wir dann immer nachmittags so einen Stand an einem öffentlichen Ort in den Orten gemacht haben mit Flyern und Redebeiträgen und ein bisschen Musik. Und dann war abends meistens eine kulturelle Veranstaltung. Entweder haben wir einen Film gezeigt oder eine Lesung veranstaltet mit zu queeren Themen mit anschließendem Publikumsgespräch.
Und zwar habe ich mich gefragt, was motiviert dich bei deiner Arbeit?
Bei aller Kritik an Lohnarbeit war für mich immer total wichtig, irgendwie dann doch was zu machen, womit ich mich identifizieren kann. und was auch eine politische Arbeit ist. Mhm. Und ich fand das Projekt vor allem auch spannend, weil ich selber auch im ländlichen Raum aufgewachsen bin, mhm, und weiß, wie schwierig da Strukturen sein können und wie schwierig das Aufwachsen sein kann für Jugendliche, wenn es keine Infrastruktur gibt, wenn es keine Jugendzentren gibt, wenn es keine Angebote gibt, die speziell Jugendliche, mhm, ansprechen.
Verstehe ich voll.
Und gleichzeitig aber auch im Hinterkopf zu behalten, nicht alle Leute haben auch Zugänge. Mhm. Und ich bin ein großer Fan davon, bewährte Beratungskonzepte zu nehmen und sie nochmal auf die Aktualität hin zu überprüfen und dann vielleicht gegeben den neuen Herausforderungen und Ansprüchen auch zu verändern und umzuarbeiten. Deswegen finde ich den Ansatz der mobilen Beratung, also ich mache quasi eine Umkehr der Hemmschwelle. Regulär geht man davon aus, dass wenn man eine Beratung haben will, geht man in eine Beratungsschwelle, und es gibt da diesen Begriff der Schwellenangst, und das bezeichnet diesen letztendlichen Schritt. Also ich möchte gerne eine Beratung haben, ich weiß jetzt auch, wo ich hingehen soll, aber dann wirklich diesen Schritt in die Beratungsstelle reinzumachen, ist halt sehr, sehr hochschwellig. Mhm. Und das ist ein Ausschluss für viele Personen. Und das umzudrehen und zu sagen, ich drehe das um und ich komme dir entgegen, ist, glaube ich, was ich total toll finde. Mhm. Genauso wie ich auch das Konzept der professionellen Distanz würde ich gerne aufbrechen in das Konzept der professionellen Nähe, mhm, und sehr individuell nochmal entscheiden, wie, in welchem Rahmen agiere ich mit Personen und wo kann ich auch unterstützen und wo gehe ich vielleicht auch manchmal über meinen reinen Auftrag als beratende Person hinweg und bin auch manchmal vielleicht eine Akteurin. Mhm. Das fand ich alles ziemlich spannend und ich glaube, dass das auch sehr nachhaltige Konzepte sind.
Ich muss zugeben, dass ich im Gespräch mit Manuela manchmal echt überrascht war. Ich hatte bei Manuelas Arbeit vor allen Dingen an klassische Smalltown-Boy- und Smalltown-Girl-Geschichten gedacht. Menschen, die ihr Coming-out als homosexuell haben. Dass Manuela so viele Beratungsanfragen zu Trans-Themen bekommt, hätte ich nicht erwartet. Umso mehr freue ich mich natürlich über diese Perspektive. Ich habe generell beim Gespräch mit Manuela gemerkt, wie sehr ich mich freue, dass es heutzutage so viele Angebote für queere Menschen gibt, wo sie Anschluss und Support finden können. An dieser Stelle vielen Dank, Manuela, dass du mir deine Arbeit vorgestellt hast. Und danke für eure wichtige Arbeit als Verein. Falls ihr im Raum Leipzig, in Nord- oder Mittelsachsen seid und Beratung und Unterstützung sucht, so könnt ihr auf die Website des Vereins gehen unter rosalinde-leipzig.de. Ich habe euch den Link zum Beratungsangebot von Manuela auch in den Beschreibungstext gepostet. Auch wenn während der Corona-Krise ihre Arbeit eingeschränkt ist, so versuchen die MitarbeiterInnen des Vereins weiterhin ihre Beratungsangebote zu gewährleisten und sind im Homeoffice erreichbar. Das war Somewhere Over the Hay Bale. Ihr findet mich auf Facebook und Instagram, Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Ich freue mich auf eure Fragen und euer Feedback. Und wenn ihr merkt, hey Fabian, meine Story ist total was für deinen Podcast, dann schreibt mir gerne. Bis dahin.